The Gays. Boys with Eyes. Heute Drag Race Staffel 16, UK vs. The World Staffel 2, España All-Stars. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast mit mir Max und mit Gio. Hallo Gio, wie geht's dir?
Hallöchen miteinander. Ja, mir geht's gut. Ich bin wieder gesund und schlitter auch gleich in die Heuschnupfensaison rein. Also, es flutscht im wahrsten Sinne des Wortes.
No rest for the restless, oder wie
nennt
sich das? Ich bin etwas überrascht von meiner Energie, von meinem Elan jetzt, weil ich war gestern auf einem Geburtstag und wir sind um 5 Uhr ins Bett gekommen.
Oh.
Und hab dann auch ein paar vielleicht Gläser zu viel gehabt oder so, aber du, die Show must go on und jetzt ballern wir hier durch die Folge, würde ich sagen, weil wir haben ja auch wieder viel vor.
Mhm.
Wenn ihr sie am Release-Tag hört, dann ist ja heute Karfreitag und wir bleiben ja sitzen und tanzen nicht auf unseren Stühlen, deswegen ist das hier alles erlaubt, würde ich sagen.
Ja, es wird auch keine Musik abgespielt, also...
Naja, Intro
könnte auch liegen bleiben. Ich glaube nicht, dass man zu unserem Intro und unserem Outro tanzen sollte unbedingt.
Ja, aber als Musik würde ich es halt schon klassifizieren. Also
ja.
Ein Meisterwerk der lizenzfreien Musikkomposition.
Genau.
Bevor wir uns in 3 Staffeln, 3 Franchises Drag Race stürzen, kurz vielleicht noch ein kleiner Catch-up. Nicht der für die Pommes, sondern was beim ESC passiert. Gio, wie ist denn da der Stand? Gibt's was Neues?
Aktueller Stand der Dinge ist, wir haben alle unsere Songs released. Das heißt für uns auch, dass es in Richtung Reviews gehen wird. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie du das so sehen würdest, aber ich würde sagen, wir würden auch nicht auf die Startreihenfolge unbedingt warten, weil die Songs sind ja eigentlich schon aufgeteilt in die Halbfinals. Und wir wissen, wer in der ersten Hälfte und wer in der zweiten Hälfte singen wird. Da hätte ich dann einfach gesagt, wir machen es alphabetisch.
Ja.
Aber das alles zu gegebener Zeit, ne? Also.
Ja, bitte nicht jetzt,
nicht
weil.
Heute.
Wie ich halt so bin, habe ich den allergrößten Großteil der Songs noch nicht gehört und freue mich da auf die Vorbereitung für die Folge oder Folgen, die dann ja in gegebener Zeit, wahrscheinlich Ende April spätestens, dann losgehen wird.
Ja, weil im April gehen dann auch, glaube ich, die Proben los und da wird es auch ganz spannend werden.
Also, ja, ist früh dieses Jahr, ne? 11. Mai, finde ich, irgendwie eine Woche, fühlt sich für mich eine Woche früher an als normalerweise, aber wahrscheinlich täuscht sich das einfach nur.
Ja, also ich kann mich noch erinnern, dass es eine Zeit gab, wo der ESC dann Richtung Ende Mai stattgefunden hat und dass sie es jetzt so vorziehen in den letzten gefühlt 5 Jahren oder so. Ich persönlich finde es gut, weil umso früher, umso besser.
Muss man nicht so lange warten.
Genau.
Worauf wir jetzt auch nicht mehr warten, ist RuPaul's Drag Race Staffel 16. Haben wir die Folgen 8 bis 12 hinter uns.
Mhm.
Da haben wir verschiedene Challenges gehabt, oh Wunder. Folge 8 hatte das Snatch Game. Folge 9 hatte eine Design Challenge unter dem Goth-Umbrella, würde ich mal sagen. Folge 10 hatte die alle 4 Jahre sich wiederholende Politics-themed Challenge, wobei diesmal es nicht in einer Debatte umgesetzt wurde oder in Werbevideos, sondern in einem Remix, wo sie Verses schreiben mussten. Folge 11 eine Stand-Up-Branding-Office-Challenge und Folge 12 erneut eine Design-Challenge, aber dabei ging es nicht um Kleidung, sondern um Interior-Designs, wo 3x2 Queens ein exklusives Badezimmer erstellen mussten.
Genau, die spannende Club-Challenge aus All-Stars 4 wurde jetzt umgewandelt für inklusive Badezimmer bzw. öffentliche Toiletten. Spannendes Konzept und da würde ich ja sagen, legen wir gleich mal los, damit wir auch zu dieser Folge kommen, ne?
Ja, Snatch Game von Staffel 16. Hast du da Gedanken zu?
nach all der Zeit. Also ich war mir auch gar nicht sicher, ob wir darüber schon geredet hatten oder was noch müssen. Ist halt so lange her gefühlt.
Ja, als große Institution des, ich wollte gerade sagen, deutschen Drag Races, als große Institution des Drag Race Franchises, fand ich, war es eines der besseren Snatch Games. Also es waren schon Queens dabei, die gut Jokes gemacht haben. Aber jetzt so ein Schenkelklopfer, weiß ich jetzt spontan nicht mehr.
Ich fand Sophia als James Brown sehr witzig. Also fand ich, hat mir sehr gut gefallen.
Ja.
Plain Jane, die von Anfang an einfach over it war in ihrer Rolle, also das halt komplett durchgespielt hat, das war auch sehr witzig und sie hatte witty Comebacks so. Und dann Maya hat uns, glaube ich, da alle überrascht, dass sie da tatsächlich ganz gut abgeschnitten hat oder dass sie da ganz gut war als, glaube ich, eine fiktive Person.
Mhm.
Ich kenne mich da in dem Bereich nicht so aus, aber wirkte jetzt nicht wie eine echte Person, die existiert, aber das kann man ja machen mittlerweile bei Snatch Game, sich dann sowas ausdenken.
Ja, nee, also ich glaube, ihre Person war an eine Person angelehnt, aber die hauptsächliche Person, die sie gespielt hat, gab es nicht. So wie zum Beispiel bei Coco Montrese, die die Cousine von RuPaul beim Roast gespielt hat.
Mm.
So ein bisschen angelehnt, aber an sich existiert sie nicht. Finde ich aber so an sich ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Weil eigentlich geht es ja darum, beim Snatch Game jemanden nachzumachen, ne? Also um Impersonation.
Und nicht um Imagination.
Genau, nicht wie stelle ich mir vor, dass diese Person ist, sondern ich eigne mir die Gestik, Mimik und alles andere der Person an und versuche sie dann so gut wie möglich mit Improv-Comedy wieder zu spiegeln, ne? Und das ging, ja, Maya war schon lustig, man muss sagen, aber mir hat es so ein bisschen gefehlt, dieses, wo ist jetzt die Impersonation?
Ja, dann hatten wir einige okaye Performances dabei mit Plasma als Patti LuPone und Q als Emilia Earhart.
Mhm.
Und dann eher welche, die nicht so gut angekommen sind. Tsunami als Gold Tooth Fairy, die auch sich eher was Eigenes ausgedacht hat, aber vielleicht wäre ihr es besser gelegen, hätte sie eine echte Person genommen, auf der sie sich irgendwie beziehen kann.
Mhm.
Weil sie hatte zwar alle Freiheiten der Welt, hat damit aber gar nichts angestellt.
Ja.
Das war, ja, nicht ganz so gut durchdacht oder gespielt von ihr.
Ich hatte auch das Gefühl, dass wenn sie von RuPaul dann die Frage gestellt bekommen hat, dass sie, als wäre sie erwischt worden irgendwie, ne? Also es war irgendwie so, was machst du gerade da? Und diese und dieser Freeze, den du da hast, das ist für Improv komplett falsche Baustelle. Weil an sich, das ist ja auch dieses, warum so viele auch fiktive Charakter machen oder Charakter, die von denen man die Stimme noch nie gehört hat oder die Persönlichkeit gar nicht kennt, dass man halt die Freiheiten hat, um alles machen zu können, ne? Aber bei Tsunami war es irgendwie so, dass sie viel zu verkopft war.
Wer mir auch nicht wirklich gefallen hat, war Dawn als Meghan McCain.
Gar nicht, nee.
Aber gut, sie wurde auch kaum gezeigt. Gut für sie wahrscheinlich.
Das Ding ist, Meghan McCain, man kennt sie. Sie ist so eine eigene Persönlichkeit. Und man hat es bei Dawn gar nicht gesehen. Es war irgendwie so, als würde sie irgendwie ein, ja, Szene-Gay spielen. Also es hatte null mit Meghan McCain was zu tun.
Ja, das stimmt. Die hat man da wirklich nicht erkannt, obwohl sie ja, also es gab nicht mal die Notwendigkeit, ihren Charakter so umzudrehen, weil ihr Charakter selber würde eigentlich schon genug Material bieten.
Genau. Also man bräuchte nur ein paar Szenen von The View schauen und da weiß man schon, okay, wie sie tickt, wie sie generell in ihrem Leben drauf ist. Also da waren null Characteristics, null gar nichts. Fand ich sogar zum Teil sogar schlimmer und schlechter als Tsunami. Obwohl Tsunami nicht wusste, was sie antworten sollte und es war einfach komplett durchwachsen. Da fand ich Dawn viel schlechter.
Ja, ich fand auch, glaube ich, Dawn schlechter als Nymphia, als Jane Goodall. Was einfach, also für ein Snatch Game, glaube ich, nicht die beste Choice gewesen ist.
Mhm.
Aber sie hat es wenigstens versucht und sie hatte einiges an Material, was sie auch mitgebracht hatte, so Props und so. Das würde ich ihr da echt zuhalten und ich fand auch sie in ihrem Charakter stringent.
Ich glaube, bei ihr war es halt so ein bisschen, dass es nicht komplett ausgefleischt war. Sie hat einfach nur auf dieses Gimmick von, es ist einfach eine Frau, die bei Schimpansen gelebt hat. Oder es waren Schimpansen, glaube ich, oder? Affenmenschen auf jeden Fall.
Gorillas, vielleicht alle, weiß ich auch jetzt so gar nicht genau.
Ja, auf jeden Fall, sie hat da im Dschungel gewohnt und hat sich mit den Tieren unterhalten und das ist halt nicht Gimmick genug, ne? Also klar, es ist ein Teil, aber da fehlt ein bisschen was. Als sie dann den Affen rausgebracht hat, die Handpuppe, das hätte sie doch viel mehr so ein bisschen ausarbeiten können. Dann wäre es an sich eigentlich ein okayes Snatch-Game gewesen, aber es war nicht ausgefleischt genug.
Gewonnen hat das Ganze dann Plain Jane. Stimmst du mit dieser Entscheidung überein?
Ich persönlich hätte gesagt, aber das Problem ist, RuPaul und die Judges und generell, ich glaube, die Produktion kannten einfach Jelena Karlusha nicht. Und Jane hat es zwar schon sehr gut gemacht, ist aber eher in die russische Richtung gerutscht, statt in die serbische. Aber ich glaube, in den USA ist dieser serbische Lifestyle nicht so bekannt wie der russische.
Hm.
Und deswegen fanden sie es gut. Aber ich hätte es persönlich jetzt eher Safira gegeben.
Ja, hätte Safira gewonnen, das wäre für mich absolut auch nachvollziehbar und berechtigt gewesen.
Ja. Also das Judging von Snatch Game und die Platzierungen, die waren für mich so ein bisschen, what the fuck?
In den Bottom Two waren dann Tsunami und Morphin als Anna Sorokin. Die fand ich auch eine eher Middle-of-the-Road-Performance. Also ich fand sie jetzt nicht gut, aber ich fand sie jetzt auch nicht extremst schlecht, muss ich sagen. Und eigentlich hat ja alles viel mehr vom Storytelling her dahin gerührt, dass Nymphia in the bottom ist, deswegen hat es mich da echt überrascht, dass sie es dann doch nicht gemacht haben. Aber andererseits auch gut, weil ich als Nymphia-Fan hoffe natürlich, dass sie nicht lip-sinken muss.
Yes, da bin ich voll und ganz bei dir. Ich habe wirklich gedacht, als das Snatch Game vorbei war, die Queens in den Bottom Two sind Dawn und Tsunami. Und als sie dann Morphin angesprochen haben, musste ich schon ein bisschen nachdenken, okay, was hat sie gemacht? Es war jetzt nicht etwas, was man sofort im Kopf behält. Es war aber an sich auch keine schlechte Performance. Also, sie hatte am Anfang mehr Jokes als zum Schluss hin. Aber es war kein Megan the Cane. Megan the Stallion. aber es war kein Megan McCain. Also, für mich ist Dawn komplett gefloppt neben Tsunami. Also, sie hätte eigentlich für mich in den Bottom Two sein müssen.
Ja, vielleicht war dann eher so die, oh, Tsunami und Morphin sind so gute Freunde, dann lass uns die beiden doch gegeneinander antreten lassen. Hahaha.
Ja, tolles Storytelling.
Morphin hat den Lip-Sync jedenfalls gewonnen und damit mussten wir uns nach 6 Folgen, wo sie immer safe war, nach ihrer ersten Bottom-Two-Platzierung von Tsunami Muse verabschieden.
Schade.
Aber ja, sie hatte einfach nie das geschafft, in die oberen Ränge vorzustoßen. Ihre Zeit bei Drag Race ist damit zu Ende, aber war jetzt ja auch nicht so schlecht von ihr, was sie gebracht hat. Es war halt immer gut, aber auch nicht das Beste.
Also es war tolle Persönlichkeit. Es hat Spaß gemacht, ihr im Workroom zuzusehen, wie sie mit den anderen Queens interagiert hat. Gorgeous, gorgeous looks. Also wenn sie diesen Standard beibehält, verbessert und noch mehr polished, Allstars liegt ihr zu Füßen. Für mich ist Tsunami eine der Queens gewesen, die ich wirklich sehr vermisst habe in den weiteren Folgen bei Drag Race.
Ja, kann ich irgendwo nachvollziehen tatsächlich. Mal sehen, wie es für sie weitergeht.
Also fingers crossed, dass es gut läuft. Aber irgendwie ist es auch absehbar, wenn man nur safe performt und nicht mal irgendwie so einen Ausschlag nach oben macht oder nach unten, dass man dann irgendwann mal seine Sachen packen muss, ne? Haben wir auch bei einer anderen Queen gesehen, obwohl sie hatte auch ein paar Ausschläge nach oben und nach unten. Also so dramatisch war es bei ihr nicht, aber keine Siege eingefahren.
Weiter ging's mit Folge 9, See You Next Wednesday. Design a Neo-Goth Look using only black, white and gray fabric. Das wusste ich tatsächlich gar nicht. Das lese ich jetzt hier gerade im Wiki, dass sie nur schwarz, weiß und grau zur Verfügung hatten. Das hatte ich wahrscheinlich verschlafen, als sie das erklärt haben oder so. Okay. Aber überrascht dann auch nicht, dass niemand was anderes anhatte und einfach nicht nur, okay, ja, Goth gleich schwarz, sondern nein, sie hatten nur das zur Verfügung.
Ja, also mich hat es überrascht, dass die Looks sehr, ja, schwarzlastig waren. Also das muss ich schon zugeben. Aber ich wusste jetzt auch nicht, dass sie nur schwarz, weiß und grau zur Verfügung hatten. wurde auch in der Folge irgendwie nicht erwähnt, ne?
Ach so, ja, vielleicht stimmt das auch gar nicht. Und Wiki hat das einfach hier hingeschrieben, kann ja auch sein.
Es kann aber auch sein, dass es erwähnt worden ist und wurde einfach rausgeschnitten später. Aber man geht auch davon aus, dass Goth eigentlich eher so in diese Richtung schwarz geht.
Ja, es war ja auch, also Neo-Goth war ja dann auch mehr so ein bisschen eleganter, glaube ich, so die Richtung und nicht irgendwie andere Facetten.
So grungy-mäßig so.
Ja, und eben halt nicht so Gothic Lolita oder so, was ja auch irgendwo in dem großen Kreis da mitspielt.
Mit dazu, ja. Es gibt ja auch dieses Bubblegum-Goth, da ist ja alles in Pastell und Pink gehalten, also da hätte man ja auch noch einen Case machen können, aber ich kannte den Begriff Neo-Goth gar nicht. Ich weiß gar nicht, für was es steht. Ich weiß nur, Goth ist Goth. Neo-Goth, eventuell so Cyber-Goth, keine Ahnung.
Du, wir werden es nie erfahren, wahrscheinlich.
Nee, weil diese Folge Drag Race hat es mir auch nicht erklären können, also.
Ja, das stimmt.
Who cares?
Fühlte sich eh einfach so in Folge 9, wir machen jetzt, macht ein Kleid bitte und gut ist, aus normalen Materials. Aber, naja, irgendwie muss man die Staffel ja voll kriegen.
Genau. Also man merkt, dass es eine Writers-Strike-Folge war, wo sie den Queens einfach freien Lauf gelassen haben.
Good thinking. Ja, welche Outfits haben dir denn da am besten gefallen?
Also sehr gefallen hat mir der Look von Nymphia. Das war auch für mich der Winning-Look. Weil das war irgendwie eine Mischung aus Morticia Adams, Elvira wurde auch erwähnt, Beerdigungslook. Also es war irgendwie, ja, es hatte irgendwie so ein ganz cooles Konzept. Und auch mit dem Schleier über dem Gesicht, was das Ganze auch so ein bisschen gruseliger gemacht hat.
Hm.
Deswegen konnte ich die Kritik von Michelle Visage gar nicht verstehen, dass sie gesagt hat, man konnte ihr Gesicht nicht sehen. Ich so, Sweetie, es ist ein Schleier, man soll unterm Schleier kein Gesicht sehen. Also, das ist der Sinn dahinter. Und überhaupt, sie hat den Schleier dann auch noch so auf die Seite geschoben und hat dann auch die Judges angeschaut. Also, es war halt nicht so, dass das Gesicht überhaupt nicht gesehen worden ist. Dann könnte man auch einen Case draus machen, dass beim Schmetterling-Look von Jinx Monsoon bei All-Stars 7, da hat man ihr Gesicht auch überhaupt nicht gesehen. Da war ja auch die ganze Zeit der Schleier drauf und die Schmetterlinge drumherum. Warum wurde da diese Kritik nicht geäußert? Also, naja. Aber für mich war Nymphia der Look schlechthin.
Ja, ich hätte mich auch sehr gefreut, wenn sie gewonnen hätte, tatsächlich.
Es wäre auch eine coole Erholung von letzter Woche gewesen.
Ja, dass sie dann wieder sofort wieder zurück ist in der Competition und wieder ganz oben mitmacht. Doch, die Judges haben es anders gesehen und die Gewinnerin der letzten Design-Challenge ist auch jetzt wieder die Gewinnerin. Und das ist Q. Und man muss auch sagen, also was Q gemacht hat, ist trotzdem, es ist sehr impressive auf jeden Fall. Und
ja,
ist da, also dass sie das da in der Zeit gemacht hat, ist auch einfach ein großes Testament to her Talent, zu ihren Sewing-Skills und so.
Mhm. Als ich den Look von Q gesehen habe, habe ich mir auch gedacht so, oh, das sieht cool aus, ist aber zu weiß für meinen Geschmack, um es Goth nennen zu können. Als sie dann aber auf der Bühne stand und man das ganze Outfit im Detail sehen konnte, das war so intriguing. Ich so, oh, okay, es macht also Sinn, dass Q gewonnen hat, weil die Judges sehen ja auch nicht nur ein paar Sekunden, sondern sie sehen das ganze Outfit am Stück länger und es wirkt dann auch länger. Sie sehen das aus verschiedenen Winkeln. Wir sehen ja meistens immer nur Ausschnitte, ne?
Ja, also die Details, die bei Qs Look drin sind, also das ist halt wirklich richtig gute Arbeit.
Mhm. Captivating war Nymphias Look auf dem ersten Blick, aber die ganze Finesse und die Details sieht man erst, wenn man länger auf den Look von Q schaut. Ich hätte es trotzdem Nymphia gegeben.
Fair. In den Bottom Two waren dann Plasma zum ersten Mal und Maya Iman LePage, Queen of Flips, zum, lass mich einmal kurz durchzählen, dritten Mal.
Mhm.
Und wenn man schon dreimal gelipsynkt hat, dann ist die Chance groß, dass das letzte Mal war. Doch einige Queens schaffen es immer wieder, auch ihren dritten Lipsync for Your Life zu gewinnen und so auch Maya. Und man musste sich von Plasma verabschieden, die mit 2 Wins und einer Bottom-Two-Platzierung nach Hause fahren musste.
Sehr, sehr, sehr schade, weil Plasma war schon für die Competition eine Überraschung für mich. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie 2 Siege einfahren wird. Einen ja, aber 2 nicht. Mhm. Sie hat sich auch wirklich gut gehalten. Es war jetzt irgendwie nicht, dass sie eine schlechte Performance oder so hingelegt hat. Ich glaube, die Bottom-2-Platzierung war auch eher ein Slip-Up. Und die Produktion hat nicht erwartet, dass sie so schwach lip-sinken wird und Maya so stark
ja,
abliefern wird.
Das, was Maya da gemacht hat, das war wirklich oh honey. Also,
oh Mama.
Also, absolut verdient gewonnen.
Es ging nicht anders. Es ging nicht anders. Du hättest Maya in den ersten 2 Sekunden erschießen müssen, damit Plasma überhaupt eine Chance hat zu gewinnen. Also.
Dann ging es weiter mit der Challenge Write and Record versus for the Political Anthem Power für das Wahljahr 2024. Wie fandest du denn den Song, den sie da gemacht haben, Power, was so eine Funk-Nummer war, out of all the genres?
Das fand ich dann eine weitere Writer-Strike-Folge. Weil die Queens mussten ja fast alles machen, ne? Also eigene Texte schreiben. Der Song war schon vorgeschrieben von jemand anderem. Also es war keine Acting-Challenge auf jeden Fall. An sich fand ich das Endergebnis dann cool, wie es dann performt worden ist auf der Bühne. Am Anfang habe ich das Ganze überhaupt nicht gefühlt.
Warum?
Ja, I don't know. Also, ja, ich weiß nicht, weil ich wusste, dass da irgendwie was Politisches kommen wird, hatte ich irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Mm. Und dann war es halt einfach nur so eine Performance, die uns gegeben wird. Aber es macht halt alles Sinn, weil es gab ja niemanden, der dann eine politische Challenge schreiben konnte. Weißt du, wie ich meine? Also, man braucht ja jemand, der das ganze Zeug dann auch schreibt. Und ja, das fand ich ein bisschen schade, deswegen habe ich es nicht gefühlt und bin auch, glaube ich, mit dieser Einstellung in die ganze Challenge reingegangen.
Wobei sie ja natürlich 2-mal einfach so eine Podiumsdiskussion gemacht haben. Mhm. Jetzt ist das letzte Mal in Staffel 12 und da hätte man ja auch nicht so viel schreiben müssen. Also da muss ja jemand die Fragen vorbereiten, aber das kriegt die Produktion ja wohl noch selber hin. Dafür braucht man jetzt kein Writers Room.
Ja. Ja.
Und ich fand die eigentlich, also ich fand die eigentlich immer ganz witzig. So, sowohl in Staffel 4 als auch in Staffel 12, diese Wahlkampf-Panels. Mhm. Da sind einige Iconic-Momente entstanden.
Ja. Von mir aus hätten sie auch die Challenge von Staffel 8 wieder aufgreifen können. Mhm. Aber ja, okay, mein Gott, dann gab es jetzt halt eine Performance.
Ja. Hatte auch einige High Points, also Zephira, die die Stage einfach nur absolut commanded hat.
Ja.
Und von dem Moment, wo sie dann von der Seite reingelaufen ist, dann, okay, this is my show now.
Morphine hat für mich auch komplett abgeliefert, auch mit ihrem Look, wie das Ganze aussah. Sie sah für mich aus wie ein Star. Also sie hat auch wirklich eine Performance hingelegt. Klar, natürlich, Zephira hat sie dann so ein bisschen ausgeätscht, ja. Aber für Morphine war es auch wieder so eine gute Folge, wo sie sich dann erholen konnte.
So sahen es die Judges und du auch. In meinen Augen war das etwas anders. Also ich kann es nicht ganz nachvollziehen tatsächlich, dass Morphine da so viel Praise bekommen hat und so. Ich fand sie ehrlich gesagt mit einer der schlechtesten.
Echt?
Ja, ich weiß auch nicht warum, aber ich fand auch irgendwie, wie sie aussah, irgendwie off. Also ich fand irgendwie, dass ihr Körper hat nicht zu den Haaren gepasst, also von den Proportions her. Ich fand, sie sah ganz, ganz seltsam aus. Wie so ein Kind fast, was man halt so eine riesige Perücke angezogen hat. Aber gut, sie ist ja auch nicht so groß, aber und dann fand ich halt ihre Moves irgendwie auch nicht so top-notch-mäßig. Aber ich glaube, das ist auch einfach nur meine Sache. Also, das ist jetzt auch kein Hill to die on für mich. Ich wollte es nur sagen, das ist halt, ja, mich hat's nicht überzeugt, aber happy for her, dass es für sie gut gelaufen ist.
Ja, sie hat ja keinen Sieg eingefahren, deswegen. Ja.
Naja, ist die Frage, ist eine Top 2 auch ein kleiner Sieg sozusagen?
Der Sieg des kleinen Mannes, also.
Oder des kleinen Mädchens. Das Morphine ist. Ja, und dann gab es ja in der Folge noch das große Finale zu dem Potion-Twist aus Staffel 16. Plain Jane hat noch ihre Immunity Potion Und ihr wurde gesagt, das ist die letzte Folge, in der du es verwenden kannst. Ironischerweise war das eine Folge mit einer Non-Elimination, wo es ein Top-2-Lip-Sync gab. Also absolut unnötig.
Sag mir, dass du den Potion verschwenden willst, ohne zu sagen, dass du den Potion verschwenden willst. Also, nee, die hätten das Ganze in der Folge davor machen sollen oder in der Folge danach.
Ja.
Es war so sinnlos. Es hat einfach den ganzen Gag aus der Situation genommen. Das Einzige, was man machen könnte, was noch gaggy wäre, ist den Potion Saphira zu geben, damit sie safe ist. Und dann müssen sich die Judges jemand anderes für den Sieg aussuchen.
Mhm.
Das hätte man noch machen können, aber da hätte man es auch gleich sein lassen können.
Ja, ich glaube, also Plain Jane ist ja sehr böse gestartet, aber hat ja dann so eine Reise der Sympathie durchgemacht, also der steigenden Sympathie. Also
genau.
Mittlerweile liest man ja gar keinen Hate mehr ihr gegenüber oder so. Und
ja, eher so Mother-Tweets und solche Geschichten.
Ja, thank you for sharing, for spilling.
Kudos to you, Mama. Das war die beste Antwort. Ach, nee. Also, ja, nee, für mich hat Jane auch wirklich diese, ja, nicht Downward Spiral, sondern Upward Spiral gemacht. Also, sie ist wirklich sehr unsympathisch gestartet und endet, glaube ich, auch auf einem High Point. Und das, ja, nee, komplette Gegenteil von Dawn nicht. Aber Dawn war für mich eher so, meh. Und ist komplett in den Keller gestürzt in den ganzen Folgen. Also,
Ja, ich muss dir da zustimmen. Ich bin auch kein Fan von Dawn, muss ich sagen.
Vor allem, als sie dann zu Nymphia gegangen ist nach dem Snatch Game und gesagt hat, wir waren alle gagged, dass du nicht in den Bottom Two warst. Ich so, okay, Plain Jane, beruhig dich. Also, Nymphia ist nicht a mandatory meeting. Calm down. Und ihre Einwürfe, die sind immer so, also sie tragen zu der Thematik nicht bei, außer um irgendwie mean-spirited zu sein. Also, also es trägt nichts zur Konversation bei, außer dass sie die Person, die es betrifft, schlecht dastehen lässt. Und I don't know, es ist nicht mein Humor, obwohl ich eher so einer bin, der gerne readet und macht und so. Aber wenn du merkst, dass es von einfach so kommt, ohne Ankündigung, ohne nichts, ohne gar nichts, ist es für mich einfach, nope, thank you, halt bitte Abstand.
Jedenfalls hat Plain ihre Immunity Potion in der Rumix-Folge an Nymphia gegeben, weil Nymphia anscheinend so einen Struggle hatte, ihre Lyrics zu schreiben und so. Das war schon in der letzten Girlgroup-Challenge ein Thema. Mhm. Und da sie sich selber als sicher angesehen hat, hat sie da ein Act of Kindness gezeigt und Nymphia die Potion gegeben. Darüber gab es ja auch einige Spekulationen, ob sie vielleicht mit Nymphia das gemacht hat, was du gesagt hast, hätte sie ja mit Saphira machen können. Nämlich, dass die mehr geschadet hätte, als ihr geholfen. Und da würde mich deine Meinung interessieren, ob du Nymphia in der Challenge eigentlich gut fandest und dass sie mit an den oberen Plätzen mitspielen hätte können, wäre sie nicht immun gewesen.
Nein. Für mich waren, wie gesagt, Saphira, Morphine, ja, die zwei, die waren viel stärker. Also hätte Saphira nicht gewonnen, dann hätte Nymphia zwar immer noch nicht, okay, sie wäre in dem Top-2-Lip-Sync im Ende gekommen, aber das, wir wussten ja nicht, dass ein Top-2-Lip-Sync kommen wird. Ich bin auch davon ausgegangen, dass es eine Bottom-2 geben wird. Aber für mich war sie ein High-Safe. Keine Top-Platzierung, aber so kurz davor.
Also in dem Low, Safe, High, Win, würdest du sie auf Safe setzen oder auf High?
Safe.
Okay. Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Ich fand Nymphia mit am besten. Und okay. Dadurch, dass ich Morphine ja schlechter gesehen hätte, hätte ich es wahrscheinlich so gejudged, dass die Top 2 für den Lip-Sync dann Saphira und Nymphia gewesen wären.
Ich weiß nicht, vielleicht lag es auch daran bei mir, dass Nymphia einfach sehr wenige Lyrics hatte für ihren Text. Also es waren ja wirklich immer nur 2-3 Worte für eine Zeile. Und die waren ja so spaced out, dass insgesamt, glaube ich, es nur 12 Wörter waren, die sie gesagt hat. Und wenn du dir dann andere Queens vornimmst, Okay, ja, Dawn war schlechter, aber Dawn hatte, glaube ich, 12 Wörter schon in der ersten Hälfte ihres ersten Verses. Also, ja, da war es schon ein bisschen mehr, wo du halt mitarbeiten konntest. Hat es jetzt Dawn geschadet? Ich glaube, ein bisschen, weil es war so ein bisschen außerhalb des Rhythmus. Aber ich habe das Gefühl gehabt, Dawn hat sich mehr Gedanken zur ganzen Sache gemacht als Nymphia. Und Nymphia hat es eher so auseinandergespaced, damit sie halt weniger schreiben muss.
Ja, auf jeden Fall würde ich auch so sehen.
Aber man kann natürlich auch seine Gedanken und seinen Punkt, den man klar machen will, dass man den in weniger Wörter verpacken kann. Ja, aber nee, das Gefühl, dass sie halt einfach weniger schreiben will, beziehungsweise schreiben muss, überwiegt.
Was ich bei Nymphia sehr gut fand, war halt ihre Dance-Moves, wie sie aussah, wie sie sich bewegt hat.
Ja.
Da war sie, das gelbe Outfit und so, das stach halt so extrem hervor und ich war wirklich einfach mesmerized, wie sie sich da bewegt hat, wie das alles so dann gewackelt hatte, was da dran war und so. Und das fand ich einfach so toll. Also weniger ihre Lyrics als ihren Performance-Auftritt.
Mhm.
Aber naja, sie war safe und darüber war sie, glaube ich, auch ganz glücklich.
Ja.
Wer in der nächsten Challenge auch am Ende safe war und nicht gewonnen hat und darüber sehr unglücklich war, ist Q bei der Stand-Up Corporate Presentation Challenge, wo sie Drag Awareness Mitarbeiterseminare halten mussten vor einer Live-Audience aus Business-People. Und das mussten sie in 3 Teams machen. Team 1 waren Q und Plain Jane, Team 2 Maya und Dawn und das dritte Team Nymphia, Sephira und Morphine. Und am Ende heißt die Gewinnerin Sephira und das hat bei vor allen Dingen Q alles weggelöscht, was sie hatte. Also sie saß dann mit Blank Face und I just lost this challenge und what is happening. Und das hat sich dann auch in der nächsten Folge dann weitergezogen, dass das ein Thema war, worüber die Queens und auch die beiden geredet haben.
Lebensfreude, I don't know her. Also es war irgendwie, ja. I mean, Q, du hast 2 Challenge-Wins. Es ist jetzt nicht so, dass es eine Queen wie Morphine ist, die gar keine Challenge-Wins hat und quasi darum bettelt, einzubekommen. Also, ja. Hätte sie einen, hätte ich gesagt, okay, da könnte man jetzt noch einen Case machen und dass es ihr zweiter Sieg wäre und Sephira zieht jetzt an ihr vorbei und keine Ahnung was. Aber sie hat ja 2 Challenge-Wins, okay? Beide sind Design-Challenge-Wins, also. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie nicht ins Finale kommt. Also ich glaube, Q wird mit ihrer Performance ins Finale kommen, egal wie. Sie ist neben Sephira die Queen, die 100% ins Finale kommt. Deswegen habe ich es null verstanden. Vielleicht wollte sie Frontrunner sein, die erste Queen mit den 3 Siegen. I don't know. Ja, also so gooped and gagged, da hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sie hätte sein müssen.
Ich kann sie schon nachvollziehen, weil die Kritiken, die sie beide bekommen haben, der Auftritt, den sie hingelegt hatten, ich fand Q und Plain Jane am besten und ich hätte den Win eigentlich dann an beide gegeben, weil es ein Group-Effort war, aber von den beiden fand ich Q dann sogar auch besser. Ja, ich finde, man darf auch dann so traurig sein und so und geschockt, wie Q sich dann teilweise verhalten hat, dass sie dann, worüber sie dann auch geredet hatten, dann auch nochmal am Ende der Folge 12, dass sie mehrfach gesagt hat, es war undeserved, dass sie früher gewonnen hat. Ich finde, das ist dann ein bisschen, das geht dann ein bisschen zu weit. So, weil du kannst, also damit sagst du ja, dass Sophia nicht gut war und es ist jetzt eben nicht immer so, dass vielleicht die Beste in deinen Augen gewinnt.
Damit
muss man umgehen können.
Also ich muss tatsächlich sagen, es war für mich ein Toss-up zwischen Sophia und Q, also dass sie dann immer Plain auch noch mit erwähnt hat. Ich fand, Plain war irgendwie so ein bisschen, sie wurde von Q mitgezogen, ne? Also ihre Energy hat Qs nicht zu 100% gematcht. Okay, klar, ihre Jokes untereinander, die waren auf dem gleichen Niveau, aber irgendwie die Energy war von Q stärker, deswegen hätte ich gesagt, sie ist die Stärkere aus ihrer Gruppe. Und dann war es halt ein Kopf-um-Kopf-Rennen zwischen ihr und Sephira und da hat einfach Sephira Größe zeigen können, weil sie ja einmal gestruggelt hat und sie war halt unfazed, ne? Sie hat gestruggelt und ja, es war halt einfach ein kleiner Hiccup und weiter geht's im Programm. Es war, also sie hat sich nicht davon beirren lassen. Und das hat, glaube ich, so ein bisschen die Judges überzeugt. und dass sie halt auch am Anfang ihrer Ansprache oder dieses Seminars einfach diesen Toast da ausgesprochen hat. Wie gesagt, das war für mich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und da hat halt einfach Saphira gewonnen.
Wer nicht gewonnen hat, waren Maya und Morphine, die lip-sinken mussten. Ihr Lip-Sync war definitiv kein Flop.
Oh no.
Da ging es hoch her und das war wirklich ein Fest, das zu sehen. Weil ich meine, wir haben ja jetzt beide schon mehrfach Lip-Syncen sehen und jetzt beide gegeneinander. War dann so die Krönung davon, von ihren bisherigen Lip-Syncs.
Ja, da hat man so die zwei Lip-Sync-Assassins gegeneinander lip-sinken lassen. Und es war ein sehr gutes Lip-Sync für das, was es war.
Ja, was braucht man, um einen Lip-Sync-Assassin endlich aus der Show zu werfen? Einen anderen Lip-Sync-Assassin.
Genau.
Und der vierte Lip-Sync hat dann Maya kein Glück gebracht und sie durfte dann endlich gehen, musste dann endlich gehen, je nachdem, wie man das sehen kann. Und Morphine ist noch eine Runde weiter.
Ja, hätte jetzt Maya das Lip-Sync gewonnen, wäre es, glaube ich, also ohne böse klingen zu wollen, wäre es, glaube ich, Dead Weight.
Ja, nee, es war dann ihre Zeit und sie hat auch, also Morphine hat definitiv in meinen Augen verdient gewonnen.
Ja.
Genauso wie Maya gegen Plasma verdient gewonnen hatte. The best woman, no, the best drag queen. One. The best Lip-Syncer, ja gesagt.
Genau.
Und dann haben wir noch die Folge 12, Bathroom Hunties, wo die Queens in drei Gruppen ein Badezimmer für Carson und für Michelle erstellen mussten. Morphine und Q waren eine Gruppe mit dem Naughty Potty Bathroom, Dawn und Nymphia mit dem F.Art Museum und Plain Jane und Saphira hatten Bootylicker Speakeasy. Und auch hier, wie auch schon in der Folge davor, wurden die Teams von der Produktion zusammengefügt. Da also nichts mit wegen, du hast gewonnen, du darfst dir was aussuchen oder du darfst die Leute in die Teams aufteilen. Nein, schon wieder wurden sie einfach zugeordnet. Das finde ich ein bisschen spannend auch, dass sie das einfach so bestimmen, ob da eine gewisse Agenda vorhanden ist. Ich weiß nicht.
Ja, I don't know. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie es machen, um gewisse Queens zu pushen. Eher würde ich sagen, sie machen es, um gewisse Queens aus der Competition zu pushen. Wo sie sich denken, okay, jetzt wird es so langsam Zeit, Freundinnen der Nacht, also ganget mal. Aber ja, sonst, ja, irgendwie komisch.
Ich hatte mir in der Folge davor einen Double Win gewünscht. Jetzt kam der Double Win in Folge 12, nämlich von Plain Jane und Saphira Crystal haben beide die Challenge gewonnen. Fandest du sie auch am besten?
Ja, also von allen drei öffentlichen Toiletten war die von Plain Jane und Saphira für mich die, wo ich gesagt hätte, ah ja, da würde ich schon auf Toilette gehen. Wobei, das Höllenkonzept von Morphine und Q, das hat mir auch gut gefallen. Vor allem dann, als sie diese Bathstalls hatten, die so richtig niedrig waren. Also man konnte die Person dann dahinter, wenn man die Tür zugemacht hat, auf der Toilette sitzen sehen. Und dann waren das aber auch Toiletten, auf denen man nicht richtig sitzen konnte. Und das Toilettenpapier war einfach unerreichbar. Und bei einem war es sogar leer, also es gab gar kein Toilettenpapier. Also so vom Konzept her war das Höllenthema lustiger, wurde aber nicht gut verkauft. Und das von Saphira und Plain Jane, es hat einfach Spaß gemacht. Ne? Ich darf da jetzt keinen Alkohol trinken, ist noch ein Monat hin, aber generell würde ich dort gerne einfach auf Toilette gehen.
Ja, es war ein Fun-Konzept mit diesem 90s-20-Speakeasy-Ding. Da haben sie sehr viele gute Witze draus ziehen können und haben das sehr stringent auch durchgezogen.
Und du hattest auch noch musikalische Untermalung beim Geschäft machen. Also, was will man mehr?
Etwas mehr hätte wahrscheinlich gerne Dawn gehabt, denn sie und Morphine waren dann in den Bottom Two und ja, ich habe so ein Video gesehen auf Twitter, the moment Dawn lost the lip sync und es war der Moment, in dem gezeigt wurde, wie der Song heißt, also ja. Sekunde 1 faktisch, Body von Megan Thee Stallion.
Von Meghan McCain.
Meghan Markle.
Um Gottes Willen. Also sie hätten theoretisch eigentlich auch sagen können, Bottom Two sind Morphine und Dawn. Dawn, möchtest du jetzt gehen, weil du müsstest dann in 5 Minuten gehen. Also
bieten wir das jetzt an. Also.
Ohne dich zu blamieren, möchtest du lieber jetzt gehen.
Ja, und damit hat Morphine auch 3 Bottom Two Lip-Syncs überlebt. Und seien wir mal ehrlich, ich sehe Morphine nicht im Finale. Das heißt, noch mindestens ein Lip-Sync wird sie machen. Und dann haben wir 2 Queens in dieser Staffel, die 4-mal gelip-synced haben. Morphine ja sogar 5-mal mit dem Top-2-Lip-Sync.
Ja, und ich glaube aber auch, dass die nächste Folge die letzte Folge für Morphine sein wird.
Ja, wir sind ja schon bei der Top 5. Also,
ja.
Glaube nicht, dass sie nochmal auf 3 runtergehen. Aber gut, wer weiß, ich bin mir nicht sicher.
Außer sie machen eine Lucy LaDuca-Situation und schmeißen Q noch kurz vor knapp raus. Also.
Alles erfahren wir dann in der Makeover-Episode. Wer da gut abschneiden kann, zieht dann wahrscheinlich ins Finale ein.
Genau.
Da freue ich mich tatsächlich, dass es auf schnellen Schritten Richtung Finale geht, weil jetzt mittlerweile hier bei Folge 12 hatte ich so ein bisschen so den Gedanken, es reicht dann auch mit Staffel 16. Also irgendwie finde ich, es overstayed its welcome ein ganz kleines bisschen.
Es ist überraschenderweise für mich eine gute Staffel. Also ich bin wirklich überrascht, weil am Anfang, wer reingehört hat, der wusste, ich hatte gar keinen Bock auf Staffel 16.
Ja.
I like it. Die Queens sind toll. Die Storyline ist gut. Und ja, overall ist alles schön und gut. Aber ich merke jetzt, ja, es wird Zeit, dass es Richtung Finale geht. Und für mich persönlich dürfte das, was jetzt noch für Staffel 16 über ist, gerne an UK vs. The World drangehangen werden.
Oh, UK vs. The World Staffel 2. Was eine tolle Staffel. Ich liebe jede einzelne Folge. Ich habe so einen Spaß dabei. Ich weiß gar nicht, wie das sein kann. Entweder liegt es halt daran, dass ich die halt abends gucke und ich abends einen ganz anderen Feel für Drag Race habe, als wenn ich es morgens gucke. Aber so bei den Folgen aus der Mitte der Staffel, so Snatch Game und auch im Musical oder so, ich liege lachend am Boden, weil ich halt so viel Spaß habe. Auch nicht nur in den Challenges, sondern einfach auch wirklich davor, die Queens Interactions im Workroom und so. Ja. Ich liebe das. Ich liebe diese Staffel. Ich liebe diesen Cast. Es ist richtig, richtig schön.
Der Cast ist Hammer. Die mögen sich auch untereinander einfach und machen Jokes und da ist irgendwie kein böses Blut dahinter. Die wissen, okay, wir bewerten nach Performance und da gibt's irgendwie keine Streitereien und so. Die sind einfach alle mega. Ich kann es einfach nur wiederholen. Der Cast ist Hammer. Also für mich ist wirklich traurig, dass, wenn diese Folge raus ist, am Abend dann das Finale laufen wird.
Ja.
Und es dann vorbei sein wird. Also, ja, dürfte für mich länger gehen.
Auf jeden Fall. Also das war wirklich ein absoluter Glücksgriff, diese Queens zusammen gecastet zu haben. Und die auch einfach so, sie sind auch einfach so stark alle. Also.
Ja, und du merkst auch, RuPaul hat richtig Bock auf die Queens, ne? RuPaul hat einen Großteil von diesen Queens neu kennengelernt und du merkst, er hat einfach Bock drauf gehabt, auf diese Konstellation und auf was sie abliefern und wie sie performen. Und ja, vor allem, ich fand es ja immer das beste All-Stars-Format. Und Lip Sync for the Win ist ja so ein Ding, wo viele sagen, ah, die geben sich ja keine Mühe. Aber die Lip Syncs sind auch wieder Hammer.
Die Musikauswahl.
Die Musikauswahl. Every Time We Touch. Euphoria.
Release Me.
Release Me. Ach Gott, Gott, Gott. Ja, nee. Also da merkt man, dass europäische Songs als Lip Sync Songs auch sehr gut funktionieren können.
Oh ja.
Und ja, nee. Ich weiß nicht. Also für mich wäre es der perfekte Abschluss, wenn Marina Summers als Gewinnerin dieser Staffel rauskommen würde. Ich würde es aber jeder anderen Queen auch gönnen, die in den Top 4 aktuell ist.
Ich hätte es auch der Top 5 Queen auch noch gegönnt. Also jetzt die letzte Folge der Roast mit den Top 5, wo dann eine noch gehen musste, was dann am Ende Scarlet Envy war.
Wo ich gesagt hätte, okay, hier muss ich jetzt eine Grenze ziehen, wenn Marina Summers raus wäre und Scarlett dann dabei wäre, dann hätte ich jetzt nicht gesagt, das ist die beste Top 4 ever.
Ja.
Aber alle Konstellationen, wo Marina Summers und La Grande Dame in den Top 4 sind, ist für mich...
Ja, also ich habe mir währenddessen überlegt, okay, die Top 2 waren ja Hannah und Tia. Tia auch mit ihrem vierten Win. Einfach Tia Coffee von dreimal Lip-Syncen zu viermal Win in einer, also im All-Stars, also wirklich richtig gut. Wobei, in meinen Augen hätte ich im Rusical nicht Tia, sondern Scarlett den Win gegeben, aber sie hat ja immer eine Halbplatzierung dafür bekommen.
Ja. Also an sich ist die Storyline und alles wirklich sleek, perfekt. Ja. Es war auch gerechtfertigt, so wie die Queens rausgeflogen sind, also die Queens, die rausgeflogen sind.
Ja.
Du hättest denen eventuell noch eine Woche geben können. Dann hätte, ja, du wusstest halt, dass sie nicht im Finale sein werden. Also mir hat ja das Herz geblutet, als Arantxa als zweites rausgeflogen ist. Aber ich wusste halt nach dem dritten, vierten Folge wäre halt auch wieder für sie Schluss gewesen. Also
ja,
konnte ich mich damit abfinden, dass es halt in Folge 2 stattgefunden hat. Aber sonst, ja, nee.
Es war dann so, dass Hannah Conda den Lip-Sync gewonnen hat und dann sich dafür entschieden hat, Scarlett zu eliminieren.
Mhm.
Glaube ich, auch für sie hat das am meisten Sinn gemacht.
Nachdem sie schon mal ausgewählt hat für...
Also, ich finde, beide hätten auch sinnvollerweise La Grande Dame eliminieren können. Mhm. Sie hatte halt dann irgendwie auch so Low-Momente. Aber jeder liebt halt Dada. Also, könnte ich wahrscheinlich auch nicht nach Hause schicken.
Ja, ich glaube auch, dass die Connection zwischen Dada und Hannah sehr viel stärker ist als Hannah und Scarlett.
Ja, Scarlett war halt immer so ein bisschen, also was man gesehen hat, immer so ein bisschen off. Sie war immer so ein bisschen, als wäre sie so auf leichten Drogen die ganze Zeit. Aber ich glaube, das ist einfach Scarlett.
Ja, oder dass sie sich auch aus der Gruppe so ein bisschen selber rausgenommen hat.
Mm.
Aber das war jetzt nicht, weil die Gruppe so stark zusammengehalten hat, sondern von ihr aus. Also ich habe jetzt nichts irgendwie gesehen, dass die, ja okay, gut, dass jetzt Hannah ihr Lipstick gezogen hat. Ja, aber sie war auch, als noch die anderen Queens da war, so ein bisschen, I don't know, ich weiß nicht. Sie hat sich nie so in die Gruppe mit integrieren können. Gott, wir reden gerade, als wären wir irgendwie Erzieher und machen gerade ein Monatsgespräch über die Kinder.
Was ich eigentlich noch sagen wollte, ich bin gespannt, was dabei rauskommt dann am Anfang der nächsten Folge, weil für Tia hätte es deutlich mehr Sinn gemacht, Marina zu eliminieren.
Ja.
Weil wenn Marina weg gewesen wäre, hätte Tia da den besten Track Record gehabt und wäre dann the favorite to win gewesen. Beim Lip-Sync for the Crown ist sie ja auch stark. Wir wissen ja, dass sie eine starke Lip-Syncerin ist, obwohl sie hier nur 1 von 3 gewonnen hat. Aber ein anderes war ja gegen Marina, die alle 3 gewonnen hat. Also.
Ja, also für Tia würde es wirklich Sinn machen, wenn sie Marina eliminiert hätte.
Aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie es gemacht hat, weil Tia hat ja auch immer fair bewertet und so.
Ja, sie hatte ja auch die Alliance mit den anderen UK-Queens und hat ja dann trotzdem UK-Queens eliminiert, also
Ja, stimmt. Ja, ich find's auch gut in dieser Staffel, was im Vergleich zu Staffel 1 von Versus the World nicht so war, dass wir halt wirklich eine Top 4 aus 4 verschiedenen Ländern haben und nicht nur US- und UK-Queens. Das zeigt halt einfach auch, was für starke Queens sie da eingeladen haben. Also,
ja.
Hannah Conda muss ich ja auch nochmal sagen, also sie ist so gut und das war sie schon in Down Under 2 und das hat mir wirklich das Herz gebrochen, als sie jetzt in der Folge erzählt hat, dass sie halt so ein bisschen, dass sie nicht so die Love abbekommt wie andere Queens, dass sie ignoriert wird bei Meet and Greets und so, weil ich kann mir echt nicht vorstellen, warum, weil sie ist halt so gut und ich finde sie so unterhaltsam und ich liebe ihren Drag und ich hab's auch getwittert, I'm Germany's number one Hannah Conda Fan, genauso wie ich Germany's number one Poopy Poison Fan bin. Also Justice for Hannah und sie ist absolut verdient hier im Finale und ja, Hannah ja. Conda ist amazing.
Ich glaube, bei Hannah hat es einfach so ein bisschen geschadet, dass sie auf Beverly zum Schluss dann so rumgehackt hat und das hat ihr sehr viele Sympathiepunkte abgezogen in der
Siehst
Fanbase.
Siehst du, das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich habe auch überlegt, wenn ich jetzt eine Staffel nochmal rewatchen sollte, irgendeine, dann wäre es jetzt Down Under 2, weil ich gerne das nochmal sehen würde. Weil, Leute, wenn ihr Down Under 2 nicht geguckt habt, guckt Down Under 2. Es ist eine so gute Staffel.
Mhm.
Auch mit amazing Lip-Syncs. Da war kein einziger schlechter Lip-Sync dabei.
Ja.
Schafft das erstmal.
Also, Down Under 2 hat sich wirklich retten können. Es lag aber auch an den Queens einfach. Ich habe es ja auch bei Down Under 2 gesagt, dass Hannah Conda eine meiner Favoriten ist. Und dann kam einfach Spanky Jackson ums Eck geschossen und hat mir da so ein bisschen dreckig in die Karten reingespielt. Aber ich, ja, für mich waren Hannah oder Spanky die Gewinner der Staffel. Also
ja,
beide haben es für mich verdient gehabt. Und hier ist es jetzt genauso. Also Hannah ist wirklich, sie liefert ab. Sie hätte für mich auch einen zweiten Sieg haben können. Also bin ich recht froh, dass sie wenigstens jetzt ein Badge bekommen hat. Aber jetzt ist es so, dass alle einen haben und Marina hat drei.
Ja, oder? Das stimmt. Okay. Ja.
Und Marina ist auch die einzige von den drei, die gute Lip-Syncs abliefert. Also ich glaube, die einzige, die Konkurrenz sein könnte, wäre Hannah.
Weiß ich nicht. Also ich meine, alle vier haben welche gewonnen. Kommt natürlich auch auf die Konkurrenz an. Aber mal sehen, vielleicht kommt es auch auf den Song an. Aber ich sehe es auch als schwierig an, Marina zu schlagen. Also ich denke schon, dass sie auf jeden Fall in den Top 2 sein wird.
Mhm.
Und ich gehe doch davon aus, dass Marina Summers gewinnen wird, weil ich meine, come on.
Okay, es kann ja sein, dass die Produktion sagt, wir wollen trotzdem, dass eine UK Queen Staffel 2 gewinnt.
Ja.
Und dann machen sie einfach einen zweiten Platz für Marina. Aber nach der Performance in der Show und nach dem Track Record muss Marina einfach gewinnen. Das ist
ja,
und nachdem sie den Kommentar bekommen hat, you are born for drag. Also es bleibt spannend bis nächste Woche.
Auf jeden Fall. Oder halt bis heute Abend. I will be watching.
Ja, in die Zukunft gesehen, ja. Dann heute Abend. Das Vergangenheits-Ich wartet noch darauf,
ja, wir müssen
dass die
noch
Zukunft
ganz
kommt.
Lange warten, das stimmt wohl.
Aber was Vergangenheit ist, ist España All-Stars?
Staffel 1, genau. Da ist schon fertig. Wir haben eine Gewinnerin. Herzlichen Glückwunsch an Drag Settlers für den Gewinn der ersten reinen internationalen All-Stars-Staffel einer International Franchise. History has been made and history has not been watched completely by me. Denn in mittlerweile Drag Race España-Tradition habe ich die Staffel nicht zu Ende geguckt. Die letzten drei Folgen fehlen mir. Was habe ich verpasst?
Ja, speaking of pushing someone to the crown. Ja, aus diesen Gründen haben wir auch Staffel 3 nicht komplett gesehen. Also, ich finde, All Stars hat gut gestartet.
Ja. Auf jeden Fall.
Die ersten zwei Folgen, die wir gesehen haben in unserer letzten The Gays-Folge, die waren Hammer. Ab Folge 3 gegen The Buffoonery und The Also es kann nicht sein, dass man in fast jeder Folge ein Top-2-Lip-Sync abliefert. Nicht mal Ben de la Creme hat es geschafft. Und ich persönlich würde sagen, Ben de la Creme performt ein bisschen besser als Drag Settlers. Also, Es war wirklich irgendwie sehr pushy, sehr Favoritism, sehr, du hast es erwähnt, also wirst du eliminiert. Und ja, also ich kann voll und ganz Sagittaria verstehen, als sie dann pissig war und gesagt hat, hey, ich find's nicht cool, wie hier alles abläuft. Und es hätten andere Queens eine Top-2-Performance verdient. I don't know. Ich mochte nicht, wie es dann abgelaufen ist. Und dann eine Situation, die passiert ist. Ich weiß nicht, willst du die Staffel noch zu Ende schauen? Oder
ich glaube nicht. Dafür habe ich einfach nicht die Zeit.
Und die mentale Kraft.
Ja. Gut.
Nee, weil Sagittaria hat dann irgendwann mal gesagt, als sie dann wieder in den Bottom 3, glaube ich, gelandet ist, hat sie dann gesagt, nee, ich möchte freiwillig gehen.
Ach so, ja, das hatte ich noch gesehen.
Ah, okay, gut.
Das war schon bei mir noch drin.
Und ja, also wie gesagt, fetter Spoiler-Alert für alle, aber die Staffel ist schon abgelaufen. Sagittaria hat gesagt, ich möchte gehen. Und dann dreht sich einfach Supreme um und sagt, dass die Entscheidung liegt nicht bei dir. Die Entscheidung muss die Queen treffen, die das Lip-Sync gewinnt. Und ich denke nur so, wie hostile willst du ein Environment schaffen? Also Supreme ist für mich eine der schlechtesten Hosts der ganzen Franchises.
Ja, geworden. Am Anfang waren wir alle Fans von ihr, also ich auf jeden Fall.
Ja, also zum jetzigen Zeitpunkt. Am Anfang fand ich, also Staffel 1 und 2, da war sie wirklich, okay, es gab so ein bisschen Favoritism, war jetzt aber nicht so eindeutig, wenn man es nicht beobachtet hat. Aber Staffel 3 und All-Stars jetzt, also quasi, also Drag Settlers war in jeder Folge in den Top 2 fast. Es gab nur, glaube ich, eine Folge, wo sie safe war, aber sonst hat sie ja immer gelipsynkt. Und dann auch nicht nur gelipsynkt, sondern auch gewonnen.
Hm.
Also es ja.
Und halt, nee. Ja, das kann man halt auch anders machen.
Und ja, nee, für mich war es einfach dieser Overkill in der Folge von der Design-Challenge mit den 7 Todsünden. Okay, das eine Outfit, was sie mitgebracht hat, das war imposant, aber sie hat es mitgebracht. Aber das Outfit, was sie im Workroom gemacht hat, potthässlich. Potthässlich. Also du hättest es bei keiner anderen Queen rechtfertigen können. Und du kannst mir nicht sagen, dass Drag Settlers das Outfit so schön war im Vergleich zu Paquita. In keiner Simulation, auf keinem Planeten, in keinem Universum, in keiner Timeline werde ich es verdauen können, dass Paquita für ihren Look in den Bottoms war und dann eliminiert worden ist und Drag Settlers mit dem, was sie getragen hat, nicht in den Bottom 2 war.
Hm, ja.
Und dann auch noch gewonnen hat. Also,
da stimme ich dir zu.
Nee, da war es für mich Game Over. Da wollte ich jetzt noch die nächste Folge dann sehen. Und dann haben sie auch noch Sagittaria so dreckig reingespielt. Also kein Wunder, dass sie dann so auf Twitter am Kollabieren war. Also, nee. Sie können gerne am Format España arbeiten. Aber wenn es so weiterläuft, werde ich auch Staffel 4 und die zukünftigen All-Stars-Staffeln dann auch nicht mehr schauen, weil ich reg mich umsonst auf, weißt du? Für was?
Ja, Staffel 5 wurde ja auch schon angekündigt, also ja, Gott sei wurde Dank. Schon bestätigt.
Ach nee, das war nee, nee. Tut mir leid, nee.
Ja, schade, dass man hatte gehofft, dass España sich wieder fängt, aber wahrscheinlich war die Produktion zu nah an All-Stars 3 und mal sehen, ob sie dadurch, dass sie ja doch einiges an Backlash, glaube ich, bekommen ja. haben für die beiden Staffeln, dass die da was an ihrem Judging ändern.
Ja, nee, es muss unbedingt irgendwas gemacht werden, weil vor allem das Ding ist, wir haben ja auch Augen, weißt du, wie ich meine? Das ist ja, wenn irgendwie etwas hinter den Kulissen passieren würde, dann hätte ich es verstanden. Aber du kannst bei einer Design-Challenge, kannst du mir diesen Look nicht als einen Winning-Look verkaufen. Und für mich ist halt der designte Look im Workroom hat mehr Wertigkeit als das, was du mitgebracht hast. Auch wenn es ein Ball ist oder nicht. Weil wenn es nur eine reine Design-Challenge ist, wirst du ja auch nur an deinen einen Look gejudged. Also müsste eigentlich die mitgebrachten Looks 10-15% der ganzen Bewertungen sein und der Rest müsste Design-Challenge sein. Für mich.
Ja, kann man so sehen.
Also, ja, wie man merkt, ich habe es immer noch nicht verdaut. Und ich werde auch eine Zeit lang dran nagen und in Therapie gehen müssen.
Naja, jetzt setzen wir einfach einen Haken dran.
Ja, ja, ja.
Ist vorbei und sprechen wir nicht mehr drüber.
Ja, ich habe den Haken schon vor der Reunion gesetzt und da war es schon Game Over.
Over ist ein gutes Stichwort, denn wir sind ans Ende angelangt. Denn über Drag Race Belgien sprechen wir einfach gar nicht. Wer ist Drag Race Belgien? Kann man das essen? Keine Ahnung.
I don't know her.
Gowns, beautiful gowns, wahrscheinlich, wer weiß.
Ja, die einen Look habe ich gesehen, der war schon schön. Also kann man schon sagen, beautiful gowns.
Ja, Glückwunsch.
Aber da ist es auch schon vorbei. Die Gewinnerin würde ja auch gekürt, ne? Also.
Ach ja, herzlichen ja. Glückwunsch.
Congratulations.
Congratulations auch an euch, dass ihr diesen wilden Ritt durch 3 Franchises Drag Race mit uns ausgehalten habt.
Und meinen Rant miterlebt habt.
Ja. Habt ihr ähnlich starke Gefühle darüber? Über Drag Race Staffel 16, UK vs. the World Staffel 2 oder España All-Stars? Dann lasst es uns doch hören. Teilt uns eure Meinung mit. Das könnt ihr zum Beispiel machen bei Social Media. Findet ihr uns bei Twitter oder Instagram unter dem Handle Gays Podcast. Ihr könnt uns auch sehr gerne eine E-Mail schicken mit euren Essays über diese Staffeln oder irgendein anderes Thema eurer Wahl. Das könnt ihr machen an die Adresse thegays@outlook.com.
Ganz genau. Und da unsere Upload-Schedule so ein bisschen Kraut und Rüben ist und vor allem in nächster Zeit sein wird wegen dem Eurovision Song Contest, würden wir euch sehr empfehlen, wenn ihr uns in eurem Podcast-Player folgen würdet. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge von uns erscheint. Und hinterlasst uns auch gerne einen Kommentar und eine 5-Sterne-Bewertung.
Ich würde jetzt sagen, wir sehen uns dann wieder dann und dann für die nächste Folge. Aber da wir das ja noch nicht ganz abschätzen können, kann ich nur sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder oder hören uns beim nächsten Mal wieder. Besser gesagt, wir sind ja immer noch kein Videoformat. Gott sei Dank.
Oh, vor allem heute.
Oh. Oh Gott, die Augenringe, die ich habe. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ja, bis zum nächsten Mal, sage ich einfach nochmal. Mein Name ist Max.
Mein Name ist Gio.
Und das war The Gays. Macht's gut.
Ciao.
Heute dürfen wir euch erneut Zencaster präsentieren. Das Programm, ohne das The Gays nicht möglich wäre. Denn seitdem wir angefangen haben mit The Gays 2021, nehmen wir über Zencaster auf. Und es ist wirklich, ja, das einfachste Tool ever, um einen Podcast remote aufzunehmen.
Mhm.
Man loggt sich bei Zencaster ein, man erstellt einen Raum, man lädt alle Gäste ein, die man dabei haben möchte, einfach über einen Link, den man dann beitreten kann. Und schon sitzt man virtuell in einem Raum zusammen, klickt auf Record und dann kann die Party auch schon losgehen.
Ganz genau, so einfach ist es. Und wenn wir auch einen Videopodcast starten wollen würden, könnten wir auch in 4K aufnehmen, also crystal clear. Da müsste unsere Skincare-Routine tight sein für den Tag.
Habe ich heute etwas schleifen lassen, Hangover geschuldet.
Hm. Und ich aus Faulheit die letzten 2 Wochen, also.
Das Gute an Zencaster ist, dass alle Personen eine eigene Tonspur aufnehmen. Das heißt, es gibt keine Verluste. Jeder Person hat ihre eigene 100% Tonspur, die dann zu dem Schnitt benutzt werden kann. Und wer die Post-Production direkt machen möchte, kann das auch in Zencaster tun. Denn es gibt einige Tools, um das zu vereinfachen. Sprechpausen herausschneiden lassen, Amps herausschneiden lassen und auch Lautstärke-Normalisierung ist möglich. Und wer das Komplettpaket sucht, der kann auch seinen Podcast über Zencaster einfach hosten lassen.
So schaut's aus.
Wenn auch ihr mit Podcasting anfangen wollt, warum also nicht mit Zencaster? Geht zu zencaster.com/pricing und benutzt unseren Rabattcode THEGAYS, das ist THEGAYZE, und ihr bekommt 30% Rabatt auf den ersten Monat jedes Zencaster-Plans. Ein Link mit unserem Code befindet sich auch in der Folgenbeschreibung. Wir wollen, dass ihr die gleiche einfache Erfahrung habt für alle eure Podcasting-Needs wie wir. Es ist Zeit, eure Geschichte zu teilen. Ja, vielen Dank auch nochmal hier fürs Zuhören. Und das war's auch dann mit der ganzen Folge.
Tüdelü.